Also, du bist energetisch durch.
Ich bin heute ein bisschen energetisch, ein bisschen runter, das stimmt, ja.
Ist was passiert oder?
Nee, ich bin einfach nur, hatte wenig Schlaf die letzten Tage.
Warum?
Viel auf Tour gewesen, ich bin kein guter Hotelschläfer.
Ah, das kann ich sehr gut verstehen.
Irgendwas stört mich immer, weißt du, und dann liegst du dann doch wieder wach und schaust dir irgendwelche Videos an, die der Philipp Simon auf Instagram hochgeladen hat, ja, und dann beschäftigt dich das die ganze Nacht, ja, das ist einfach nicht gut für mich, ja.
Nimmst du denn, wenn du fremdpennst, nimmst du was mit, was dich an zu Hause erinnert? Also irgendwie so ein, ich hätte jetzt fast gesagt Schnuffeltuch, aber das ist, glaube ich, bei einem knapp 50-Jährigen vielleicht ein bisschen...
Ja gut, aber drüber. Ich habe was dabei, was man vielleicht das Schnuffeltuch des End40ers nennen könnte, und zwar mein Nackenkissen.
So, die Nackenkissen oder Nackenrolle?
Das ist ein Nackenkissen, Frage. Mit der Nackenrolle komme ich nicht klar. Ich brauche das Nackenkissen. Und das habe ich dabei, weil diese Kissen im Hotel, diese aufgeblasenen, nicht alles, dass die da irgendwie da Helium reindingsen, das ist ja furchtbar. Kann ich nicht mit. Nee, ist nichts für mich. Jesus, jetzt haben wir wieder komplett über irgendwelche Altersthemen gesprochen.
Aber ich habe auch eine richtig gute Nachricht für dich.
Ja, wirklich?
Ja.
Was denn?
Herzlichen Glückwunsch, Hase.
Zu was?
Zur 20. Sendung von der Milch.
Stimmt. Wir haben ja, ist das schon Silber? Ist das schon Silberhochzeit? Nee, 20. ist, ich weiß gar nicht.
Es wird, also.
Egal, wir feiern es trotzdem. Wow! Grundlos gute Laune hier zum 20. Mal, wie ich eben gerade gehört habe. Und ich hoffe, ihr seid alle da, denn heute ist die letzte Folge. Also vor der Wahl. Keine Angst, wir machen auch danach weiter, denn es gibt auch sicher nach der Wahl jede Menge Gründe für grundlos gute Laune. Mir ist allerdings ein Zitat vor die Füße gefallen, das recht gut in diese hektischen Tage kurz vor der Stimmabgabe passt. Max Weber hat gesagt, Politik wird zwar mit dem Kopf, aber ganz gewiss nicht nur mit dem Kopf gemacht. Und da hat er recht. Der Bauch ist in diesem Wahlkampf so beschäftigt gewesen, dass man fast von gastritischer Politik sprechen könnte. Und hey, Gastritis und Gespräche, das ist genau der Stoff, aus dem dieser Podcast hier gemacht ist. Und darum begrüße ich recht herzlich meinen Leib- und Magenfreund Philipp Simon.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich über meinen 20-jährigen Hochzeitspartner hier. In 20 Jahre grundlos gute Laune, Tobias Martin.
Ja, das ist der Hammer. Und es fühlt sich an, als hätten wir erst gestern geheiratet.
Ja, und vor allen Dingen ist mir gerade aufgefallen, Max Weber, schönes Zitat. Und auch, aber du hast natürlich das wichtigste Körperteil der Politik, hast du natürlich vergessen.
Was denn? Der Arsch.
Ja, Politik wird natürlich auch vom Arsch gemacht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Entschuldigung, anders ist doch der komplette Wahlkampf nicht mehr zu erklären. Du bist wieder bei Kopf und Bauch. Nein, Politik wird vom Arsch gemacht. So, und jetzt können Sie da draußen rätseln, welchen Arsch ich meine.
Ja, aber sollen wir nicht immer kurz bevor wir loslegen, nur weil es so schön ist, einfach nochmal auf unseren Live-Podcast hinweisen, Philipp?
Ja, denn wir machen dieses Jahr dreimal live grundlos gute Laune. Und ihr könnt live dabei sein, wenn das berühmteste FDP-Mitglied der Bundesrepublik Deutschland auf der Bühne über den ehemaligen Parteivorsitzenden Christian Lindner reden wird. Denn wir sind dieses Jahr live in Dortmund, Köln und in Mainz.
So, und der definitiv ausschließen kann, dass er ein FDP-Parteibuch hat, der sagt, es ist im Spiegelzelt in Dortmund am 20.06., am 16.10. in Köln im Elzhof und am 11.12. in Mainz im Frankfurter Hof. Und ich möchte eine Sache sagen. Achso, Tickets. Tickets haben wir vergessen.
Entschuldigung mal. Ja, ganz wichtig. Denn, liebe Freunde, Tickets gibt's ab sofort auf grundlosgutelaune.de oder aber auch auf der Homepage von Tobias Mann. Da gibt's einen extra Reiter, der heißt Podcast. Draufklicken, kann man unten direkt die Tickets kaufen. Und die Knete landet natürlich auch bei Tobias Mann, ja, logischerweise. Ja, das könnt ihr euch denken. Sonst? Ich meine, ich als kleiner Linker hier in dieser neoliberalen Gefangenschaft, was soll ich denn auch Großes noch schon tun?
Ja, von deiner Einstellung her willst du ja auch eigentlich gar nichts verdienen, sondern du willst es ja der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Also passt ja alles.
Von meiner inneren Einstellung habe ich schon vor Jahren aufgegeben.
Ich muss eins mal freudig erwähnen an dieser Stelle. Es kommen tatsächlich viele Podcast-Hörerinnen und Hörer mittlerweile dann, wenn ich irgendwo spiele. In Theatern in diesem Land. Ganz oft jetzt schon mitbekommen, dass dein Name wurde. Ich mache so ein Spiel, wo ich verschiedene Begriffe in die KI eingebe und mal gucke, was hinten bei rauskommt. Live auf der Bühne. Und da hat einer tatsächlich letztes Mal deinen Namen gerufen, Philipp Simon. Und das ist immer dann so spürbar, da weiß ich, das sind so die grundlos gute Laune-Hörer. Wir bräuchten übrigens noch so einen Namen für unsere grundlos gute Laune-Hörer. Weißt du, bei Gemischtes Hack sind's die Hackies. Was, wie könnten wir denn die Launis? Nee, oder die Krugulaunis? Das
einfach mit intelligente Menschen.
Hast du recht. Wäre
wär das nicht ein schöner?
Wir nennen es die Intellis. Die intelligente.
Die Intellis.
Die Intellis. Die Intellis. Ja, die Intellis ist gut. Die Intellis ist sehr gut, ja. Sonst hätte ich meine Alternative noch Krugulas gewesen.
Oder die Grundlosen.
Die Grundlosen ist sehr, das ist super.
Ja. Oder die Launigen.
Nee, die Grundlosen finde ich gut. Die Grundlosen, das hat so eine, da schwingt so eine Verzweiflung mit, die wir beide ja auch immer spüren und verbreiten wollen in unserem Podcast.
Kriegen wir dann auch so Freundschaftsbändchen? Wir müssen uns mal so Freundschaftsbändchen machen lassen, oder?
So Wolle Petri, so ganz den Arm hoch, oder
nee,
was?
Nee, das ist doch bei Swift, Taylor Swift.
Die Swift, die macht auch.
Petri, das ist wieder, wo du ideologisch beheimatet bist, ja? Du kommst da mit Wolfgang Petri um die Ecke als alte Schlagermusiker. Furchtbar, ja? Swifties, wir sind 2025, ja, Mann.
Ja, du, komm, lass uns zum lustigen Teil übergehen. Ja. Und über irgendwelche TV-Duelle, Trielle und was weiß ich und Quadrielle und sowas sprechen.
Zitatort.
Yeah, baby. Und da sind wir im ersten Zitatort und ich sag mal, das ist, ich weiß gar nicht, ob man das noch Tatort nennen kann oder vielleicht schon Verbrechensschauplatz. Wir sind ja in den letzten Tagen und Wochen so dermaßen mit irgendwelchen Wahlkampfarenen, Triellen, Quadriellen zugebombt worden sind. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht. Wie ist denn bei dir, Tobi, jetzt noch die Aufnahmebereitschaft für, ich möchte gar nicht von politischen Inhalten sprechen, sondern ich rede einfach mal nur von politischen Aussagen. Bist du noch der Schwamm?
Ja, mir ist noch alles viel zu wenig. Ich finde, es ist noch viel zu wenig, um eine qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen. Ich finde, wir sollten auf das Vigintiell hocharbeiten. Das ist dann nach der lateinischen Enumeration ein Duell mit 20 Teilnehmern. Ja. Aber mein Traum ist natürlich das Centuriell. 100 Teilnehmer, die einfach durcheinander quatschen und wo du dann wirklich so, ja, dann hast du so eine Geräuschkulisse mit Meinungsfragmenten. Und da will ich hin. Das ist das, wo ich mich dann wohlfühlen würde. Das ist mir alles noch zugeordnet. 4, das ist ja,
wobei
nicht genug.
Wobei ich dich beruhigen kann, also ich sag mal rein, inhaltlich war am Sonntag das Quadriell bei RTL gefühlt schon das Centuriell, weil so viel durcheinander gequatscht wurde und so viel kaputt war an diesem Abend. Es war wirklich faszinierend. Wir haben in Deutschland wirklich eine völlig neue Qualität an Wahlkampf erreicht. Und bevor die Großen ran durften bei RTL erst nochmal die ganz Kleinen ran. Und dazu gehört natürlich auch dein Chef Christian Lindner. Und der wurde gefragt und man merkt bei Christian Lindner, ja, ich glaube, er ist inzwischen richtig in Stimmung. Hören wir mal rein.
Herr Lindner, wenn man die Prognosen so sieht, 95% der Wähler glauben im Moment, dass ihre Stimme eher woanders gut aufgehoben ist als bei Ihnen. Was haben die denn gegen die FDP?
In der Tat, wir stehen wieder bei 5%, Frau Bielik.
So. Und ich finde, das ist doch eine wunderschöne Verabschiedung aus der Realität, oder? Ich meine, da hat doch einer wirklich Tschüss gesagt.
Ich finde das sensationell. Das ist doch wirklich ein Home Shopping Europe, was wir da erleben. Also das ist wirklich eine Verkaufsveranstaltung. Vor allem hast du das gesehen, die FDP hat ja das jetzt verbreitet, auch auf Instagram und Co., dass sie wieder in 2, 3 Umfragen auf 5% stehen. So groß und dick, als hätte Lindner den Messias geboren.
Das muss absolut. Lindner hat den kompletten Wahlkampf gedreht. Und das Schöne ist ja, was Lindner da an der Stelle macht. Sie sagt, 95% wollen dich nicht. Sagt er, ja, aber 5% wollen mich. Und was hat er da aber? Im Prinzip macht er an der Stelle ja Werbung für die Grünen, denn er wirbt mit Zuversicht. Ja, es ist im Prinzip, kommt da schon der Habeck aus dem Lindner raus.
Ja? Das ist ja das, was man in der Ampel schon gespürt hat, dass sie sich sehr, sehr nahe sind auf der persönlichen Ebene. Das,
absolut.
Das ist wie bei einem alten Ehepaar. Die übernehmen die Eigenschaften vom anderen.
Ja, ich würde gar nicht von einem alten, ich würde eher von einer schlagenden Verbindung sprechen. Ich glaube, das hat's besser getroffen. Also Lindner wahnsinnig positiv drauf. Man merkt allerdings, auf Nachfragen reagiert er inzwischen sehr allergisch.
Trotzdem fragt man sich so ein bisschen, wo ist da so die Verbindung zur Lebenswirklichkeit der normalen Menschen? Gibt es die bei Ihnen? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Also Frau Bielik, ich finde das eigentlich eine recht respektlose Frage. Ich könnte ja genauso fragen, wie ist Ihre Verbindung zur Lebenswirklichkeit der Menschen?
Da könnte ich Ihnen eine Menge erzählen, aber es interessiert
ja, aber der Unterschied ist, Sie verdienen wesentlich mehr Geld als ich. Deshalb wäre ja eigentlich die Frage...
Der Unterschied ist auch, dass Sie gewählt werden wollen.
Ja klar, aber trotzdem will ich nur die Frage entsprechend beantworten. Genauso, sage mal, keck, wie Sie sie gestellt haben, will ich sie beantworten.
Keck. Keck. Das macht er übrigens auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig, Keck. Dass er sagt, wie wenig er verdient. Also, absolut. Dass er wirklich ja quasi unterprivilegiert ist.
Also es stimmt ja auch, er verdient sehr wenig, nur bekommt er leider sehr viel dafür. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja, verdient er, er bekommt einfach viel zu viel dafür. Ja, also du merkst, innerhalb einer Antwort schwenkt er um von respektlos rüber zu keck. Bounced die Moderatorin noch ein bisschen schräg von der Seite an. Dann sagt Nikolaus Blome, immer kleiner, achte mal, wo du bist. Und dann sagt er, ja, ein bisschen keck. Also, man kann wirklich sagen, Christian Lindner ist wirklich komplett am Ende.
Aber er lässt sich nicht anmerken.
Nee, das stimmt.
Das ist ja auch so seine Stärke, dass er, egal wie mies es ist, alles das irgendwie noch so rumdreht, als sei es brillant. Ja, 95% finden mich nicht gut, aber diese 5%, hat er ja mal gesagt, FDP-Willen, das muss man können, wenn ich an dieses Zitat erinnern darf.
Das kann muss man auch können, ja. Das muss man auch, also innerlich auch dann können, ja.
Überhaupt wählen nur starke Persönlichkeiten die FDP? Oder können das überhaupt in Erwägung ziehen?
Das war es aber auch schon zum Thema Lindner. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Podcast nie wieder über ihn sprechen müssen, denn die nächste Folge kommt nicht mehr diese Woche, deswegen.
Weißt du übrigens, das ist ein kleiner Tipp für alle zu Hause, wenn man dreimal vorm Spiegel Schuldenbremse sagt, erscheint Christian Lindner. Das ist wie bei Beetlejuice.
Ja, und klatscht dir eine. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Star des Sonntagabends. Das war nämlich das große Quadriell. Ja, Lindner können wir hinter uns lassen. Und hast du es geguckt?
In Auszügen. Ich schaff's.
Was heißt denn das jetzt?
Am Stück schaffe ich das nicht mehr die ganze Zeit.
Hast du zwischendurch zum Tatort geschaltet? Gib's zu.
Es war ja beides ähnlich. Sowohl der Tatort als auch das Quadriell. Ja? Man hat sich immer gefragt, wer ist am Ende der Mörder?
Aber hast du Tatort geguckt?
Nein, ich gucke kein Tatort. Grundsätzlich nicht. Ist, okay. Ist nicht meine Sache nicht.
Also, aber was hast du denn anstelle, wenn du sagst, ich habe es in Auszügen geguckt? Das finde ich, klingt für mich so ein bisschen untermotiviert für so einen politischen Podcast.
Um deine Frage ehrlich zu beantworten, ich bin, was politische Talkshows angeht, ein bisschen drüber und beschränke mich dann so auf irgendwelche Highlights, die ich dann irgendwie zugespült bekomme.
Ich habe mich wirklich vor 2 Wochen entschieden,
du bist krass, das stimmt. Du schreibst mir immer sonntagsabends, ich habe das gesehen.
Ich mache mir jetzt auch noch die letzten Synapsen weg.
Wahnsinn, was du dir alles reinballerst.
Ja.
Nur, dass du hier noch halbwegs geistig gesund sitzt, wundert mich.
Ich will einfach innerlich tot sein. Ich will einfach den Level erreichen, wo ich sage, ich spüre nichts mehr. Ich kann einfach auch angstfrei durchs Leben gehen, weil ich habe Wahlkampf 2025 komplett durchgezogen, was die Talkshows angeht.
Ey, das müssen wir in unserem Fanshop müssen wir das verkaufen. T-Shirts. Ich habe den Wahlkampf 2025 grundlos gut gelaunt überlebt. Das wäre sensationell. Ja, sollten wir überlegen, ja.
So, also wir hatten am Sonntag ein Duell bei RTL und es freut mich ja, wenn da gut gelaunte Leute sitzen und ich sag mal so, es. Ach, hör doch mal selber rein.
Was ist schlimmer für Sie, Opposition oder Dschungelcamp?
Ja, definitiv Dschungelcamp.
Also, ich wundere mich über die Frage.
Wir sind bei RTL.
Ja, okay, dann beantworte ich gerne Dschungelcamp. Kann man doch mal einmal
in seriösen Diskussionen was drauf antworten. Also,
lieber Jahrzehnte in der Opposition als 10 Tage im Dschungelcamp.
Aber eine Antwort, Herr Habeck.
Genau so. Ich will auch nicht ins Dschungelcamp, aber ich habe schon mal geguckt.
Und da mache ich mir tatsächlich an der Stelle auch keine Sorgen mehr um die politische Bildung in Deutschland. RTL hat es wirklich geschafft, aus einem Wahlkampf, der nun wirklich so extrem richtungsentscheidend und wichtig ist, wirklich eine Form von Unterhaltung zu machen, wo ich sage, wow. Also ich halte die Frage tatsächlich für wahnsinnig bescheuert. Ich meine, du fragst einen Berufspolitiker, lieber Opposition oder Dschungelcamp? Also ich meine, also wer die Frage in den Rechner getippt hat, der muss doch lebenslanges Tastaturverbot kriegen.
Ja, vor allem, wir beide kennen uns ja so ein bisschen aus mit, sagen wir mal, humoristischen Ansätzen. Und was hat man da jetzt erwartet? Was soll denn ein Habeck da antworten oder ein Scholz jetzt in dem Moment?
Na plus, du erfährst auch nichts über die Politiker. Du erfährst ja an der Stelle nichts über deren Haltung zu Dingen, sondern also was sollen sie anderes antworten? Ich meine, hier, unser Kollege Olaf Scholz war relativ keck und hat gesagt, ich habe schon mal geguckt. So, damit hat er sich noch zwei unter 30-jährige TikToker gezogen als Wähler. Aber das war's dann auch.
Ja, und er hat gezeigt, dass er einer von uns ist, Philipp.
Das stimmt. Also einer von dir. Einer von dir.
Du bist doch ganz großer Dschungelcamp-Fan. Das kannst du ja auch mal zugeben an der Stelle. Weißt du, machst ja einen auf den überkandidelten Intellektuellen, aber dann hier zugucken, wenn andere hängen. Känguru-Hoden essen.
Ja, du gehst auch nächste Woche wieder zum Logopäden, dass wir irgendwie den Schaden jetzt auch mal für die Tour dann so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Also, das Fragenniveau war streckenweise schwierig und es war tatsächlich so, dass wir wieder einmal an diesem Abend wenig erfahren haben. Wir haben wenig über Themen erfahren, die wirklich wichtig sind. Und es war wieder eine komplette Normalisierung von Alice Weidel in dieser Runde. Es war wieder völlig selbstverständlich, dass da eine Tante sitzt, in deren Verein Faschisten rumrennen und es einfach auch bei allen Abgrenzungsversuchen vom März oder so inzwischen einfach völlig normal ist, dass die in solchen Runden dabei ist. Und der Einzige, und da bin ich ein Stück weit stolz auf ihn, der Einzige, der sie versucht hat zu stellen, das war Olaf Scholz.
Die Deindustrialisierung in unserem Land ist im vollen Gang. Und ich sehe hier nicht einen Vorschlag, wie man das stoppen will. Ich habe die Vorschläge eben gemacht.
Nö. Wir haben bei Energie
doch, sehr nö. Konkret sogar.
Keinen einzigen.
Doch, sehr Nein. konkret.
Kein. Die Zuschauer haben ja zugehört, die haben von Ihnen nichts gehört, außer heiße Luft.
Na, dann können Sie jetzt noch mal einen Anlauf nehmen.
Ich glaube, neue Atomkraftwerke war der Vorschlag.
Ja. Habe ich noch Redezeit?
Nee, Sie sollen nicht dasselbe noch mal sagen, sondern dann
sagen Sie es. Also ich empfehle noch mal diese Lektüre. Mit den Energiepreisen auch runter.
Durch neue Atomkraftwerke.
Energiepreise haben wir. Richtig, durch neue Kernkraftwerke.
Die sind auch richtig günstig.
Durch Grundlastwege,
mit den Energiepreisen runter, Frau Weidel, heißt, Sie wollen die Stromrechnung aller Unternehmen aus dem Steuerhaushalt übernehmen. Das schlagen Sie vor. Wir kaufen Gas auf Staatskosten ein, schlagen Sie vor. Wir kaufen Kohle auf Staatskosten ein, schlagen Sie vor. Wir kaufen Öl auf Staatskosten ein. Das nenne ich mal ein Konzept. Und dann schenken wir das den Leuten. Super Konzept. Großartig ausgedacht. Herr Scholz, ganz toll.
Herr Scholz, für wen wollen Sie eigentlich hier Wahlkampf machen? Sie haben Ihre eigenen
Wähler... Also nicht für Sie, das ist ziemlich offensichtlich.
Sie haben Ihre eigenen Wähler verraten.
Tobi, aber ganz ehrlich, an der Stelle sollte Olaf Scholz doch wirklich einen Pokal in diesem Wahlkampf bekommen. Er war wirklich, das war doch mal eine Antwort auf das Gesülze, oder nicht?
Ja, ich bin total überrascht von Olaf Scholz, weil er ja, das ist ja das Klischee von Olaf, dass er so ein bisschen so der ruhige, ins langweilig tendierende Politiker ist. Und er ist so auf Krawall gebürstet jetzt, als hätten die mit dem irgendwie so ein Coaching gemacht. Also es gibt ja so Aggressionsseminare, wo man das abbauen kann.
Echt?
Ja, so. Aber
der ich war dachte, wo man es aufbauen kann. Ja, nee, bräuchte so ein Aggressionsseminar, wo man das aufbauen kann. Nee,
normalerweise, ja, um es abzubauen. Aber der war bestimmt irgendwo so eine Gruppe, wo man das lernt, wo man ein bisschen aggressiver wird. Weil ich habe den ja nur noch so auf dem Schirm. Nur, dass er den Leuten direkt mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt und mal so ordentlich dann die Backen wedeln lässt. Also das ist ja der Hammer.
Ich vermute auch, dass der sein großes Comeback in der Lanxess Arena feiern wird, bei einem Botzkampf mit Regina Halmich.
Ja.
Ich glaube, das wird das Comeback von Olaf Scholz. Aber das war wirklich der einzige Moment, wo mal wirklich dem, was entgegengesetzt wurde, was außer ich will mit Ihnen nichts zu tun haben und was Sie erzählen, ist alles Quatsch, passiert ist. Und das finde ich in mehreren Wochen Wahlkampf tatsächlich ziemlich traurig. Wie geht's dir denn mit dieser Normalisierung der AfD im Fernsehen?
Auch da hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen. Du hast es halt jetzt tausendfach jetzt schon erlebt, dass auch ein Krupalla da irgendwie sitzt. Der war ja auch irgendwie bei dieser, war das hart? Ich habe den Überblick verloren.
Hart aber fair
mit den Leuten, genau, richtig. Und wo im Endeffekt unterm Strich auch wieder er halt etliches raushauen konnte, einfach irgendwie Punkte setzen konnte, die natürlich jetzt nicht live direkt alle gegengecheckt waren, und dann ist es halt schon mal in der Welt. Also ich kann mich da wirklich nur wiederholen, kein Faktencheck ist mächtiger als der Bullshit, der einmal rausgelassen worden ist, und das ist etwas, was bei den Redaktionen immer noch nicht durchgedrungen ist, wenn man sich da Menschen hinsetzt, die letzten Endes Antidemokraten sind. Das führt halt zu gar nichts.
Und somit war für mein Empfinden war der, sagen wir mal, Gesprächswert dieses Quadriells extrem gering. will mich da auch gar nicht weiter mit den blöden Details aufhalten, aber ich würde an dieser Stelle gerne einmal kurz mit dir die Schlussstatements durchgehen, aus folgendem Grund. Diese Schlussstatements sind ja der Teil der Politiker, den sie vorbereiten können. Sie wissen, sie haben zum Schluss eine Minute. Mhm. Das heißt, die setzen sich hin und überlegen sich, okay, was ist meine Botschaft in dieser einen Minute? Was ist der Kern von dem, was ich sagen möchte? Und das lernen sie dann im Idealfall ein bisschen auswendig. Und da hören wir als erstes mal das Statement von Alice Weidel.
Wir wollen Deutschland wieder wohlhabend und sicher machen. Wir werden die illegale Migration stoppen. Und zwar durch die Sicherung unserer Grenzen und durch die konsequente Abschiebung von Illegalen und Straftätern. Die CDU hat das übrigens jahrelang verhindert. Wir sind das Land mit den höchsten Energiepreisen weltweit. Auch das werden wir ändern. Durch Technologieoffenheit, das heißt grundlastfähige Kernkraft, Kohle, Gas, gerne auch erneuerbare Energien, aber ohne gigantische Subventionen zum Schaden unseres Landes und zum Schaden des Steuerzahlers. Wir werden das EEG abschaffen. Wir sind das Land mit den höchsten Steuern und Abgaben, auch fast weltweit. Wir müssen die Steuern reduzieren für Arbeitnehmer und für Unternehmen. Und wir werden die CO2-Abgabe abschaffen. Fassen Sie sich ein Herz, wählen Sie die AfD für einen echten politischen Wandel.
Nach was klingt es für dich? Also ich finde ja, das klingt ja gar nicht mal so krass nach AfD. Das klingt ja eigentlich gar nicht mal so krass nach dem, was bei denen auch im Wahlprogramm steht. Sondern für mich klingt es eigentlich wie eine Ansprache an einen CDU-Wähler.
Ja, das ist das, was mir auch eben in den Kopf gekommen ist. Ja, ich meine, du kannst natürlich jetzt wieder an die einzelnen Punkte rangehen. Alleine der Punkt Kernkraft, ja, auch. Aber man wird's ja müde, immer wieder zu betonen, dass das nicht die Lösung ist und dass das auch nicht der billige Strom ist, der hier versprochen wird. Ich glaube, darum geht's jetzt auch gar nicht. Aber du hast natürlich recht. Es sind extrem in diesem Kontext des Wahlkampfs weichgespülte Parolen, wo man sich versucht, einem bürgerlichen Milieu anzudienen, aber der ganze schlimme Krempel letztlich unter der Motorhaube des Parteiprogramms und von individuellen Aussagen der einzelnen Parteimitglieder schlummert. Ja, das ist ja das Tragische.
Vor allen Dingen versucht sie auch etwas wieder einzufangen aus dem Wahlkampf, und das war die Aussage mit den Windrädern.
Ja.
Plötzlich spricht sie ja wieder von Technologieoffenheit. Also auch da versucht sie ja, also man merkt doch da das ganz extreme Ranwanzen an eine Zielgruppe, die man bei der CDU sieht. Sie setzt am Anfang klar das Thema Migration, das heißt, die Marke ist bekannt. Dann die, ja, kann man sagen, bei allen Anwärtern austauschbaren Aussagen mit es wird alles gut und bei mir wird richtig toll und so, ohne es dann auch zu erklären, wie, aber das geht in der Minute eben nicht, fand ich das jetzt eine Ansprache an eher Konservative. Und das bedeutet ja, dass sie oder ihre Strategen und Berater bei den Konservativen auf jeden Fall noch ein Wählerpotenzial sehen. Also wenn sie davon ausgehen würden, dass das Wählerpotenzial bei den Konservativen, bei der CDU ausgeschöpft ist, dann könnte man ja knallhart in so einer Runde seine radikalen Wähler ansprechen und quasi die nochmal in ihrer Entscheidung bestärken. Die Tatsache aber, dass man nochmal gezielt, finde ich, auf die CDU dazugeht, zeigt ja, dass die da offensichtlich noch ein großes Potenzial sehen.
Ja, also zum einen ist ja das ausgegebene Ziel der AfD, zerstöre die CDU, zerstöre die Union. Natürlich wollen sie da anzapfen. Zum anderen ist es so, dass es ja auch Untersuchungen gibt, dass das radikale Potenzial bei den Wählern für die AfD ausgeschöpft ist. Das heißt, da ist im Grunde nichts mehr neu zu rekrutieren, nichts mehr zu holen. Und dann versuchen sie es natürlich über diese Schiene jetzt einfach da noch ein paar zusätzliche Stimmen zu generieren. Ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt.
Sehr schön. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Radikalen, zu Robert Habeck. Der hatte auch ein Schlussstatement von einer Minute. Da muss man noch kurz dazu sagen, der ist dann auch so ein bisschen um den Tisch rumgegangen, hat sich auch vor das Stehpult gestellt und hat so ein bisschen die lockere persönliche Ansprache gesucht.
Wahlkämpfe laufen nach dem gleichen Muster im Ritual ab. Die Regierung findet alles, was sie entschieden hat, meistens gut und richtig. Die Opposition findet es schlecht und ganz falsch. So war ja auch ein bisschen diese Debatte. Nach dem Wahlkampf aber, nach dem 23. Februar, werden wir aus den Ritualen raustreten müssen. Dafür ist die Lage zu ernst. Dafür ist der Druck, der auf Deutschland und auf Europa lastet, zu hoch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 55 Jahre alt. Ich habe mein Leben in einem Land gelebt, in dem Frieden und Wohlstand auf ewig garantiert schienen. Diese Garantie ist brüchig geworden. Wir müssen nach der Wahl politisch zusammenarbeiten. Wir müssen sehen, dass wir die Probleme lösen. Ich werbe darum, dass ich weiter im Dienste Deutschlands arbeiten kann, damit meine Kinder und ihre Kinder und meine Enkelkinder vielleicht und ihre Enkelkinder die gleichen Möglichkeiten haben, die wir in der Vergangenheit hatten. Dafür bitte ich Sie, am Sonntag die Stimme den Grünen zu geben.
Ja, er gibt jetzt den Erwachsenen im Raum und sagt, Kinder, wir müssen alle zusammenkommen. Diese Sandburg, die zu bauen ist, die können wir nur gemeinsam bauen. Und die Demokraten müssen zusammenkommen. Das ist, ich muss sagen, in der Ausführung ist er ein bisschen...
Entschuldige mal, also ja. das ist mir jetzt alles viel zu positiv. Das war doch ein, öffentliches Ranschleimen an Friedrich Merz. Das war ja schon, das ist ja die komplette Selbstaufgabe der Grünen. Also wir müssen jetzt zusammen, wir müssen über die Brücken springen. Das ist ja im Prinzip, lieber Markus Söder, also beruhig dich doch und wir werden dir schon nicht wehtun. Also mit was für einem Selbstbewusstsein gehen denn die Grünen in diese Runde rein? Also neben der Tatsache, dass sie eh nicht mehr über Klima und andere Sachen wirklich ausgiebig sprechen, sondern sich sowieso von allen anderen in die Themen reintreiben lassen, die gerade so vorgegeben. Aber das war doch nur wirklich eine einminütige,
Bewerbungsrede, meinst du, oder was?
Nein, nicht Bewerbungsrede. Wie nennt man das? Hilf mir mal kurz, wie nennt man das, wenn man sich...
Liebeserklärung.
wenn man sich ergeben hat.
Ach so, eine Resignation.
Nein, nicht Resignation, aber Kapitulation. Ja, das war eine Kapitulationsrede. Vielen Dank. Mensch, ging doch ganz schnell bei uns.
Für die einen ist das eine Kapitulationsrede, ja, also für dich jetzt in dem Moment. Für die anderen ist das eine politpragmatische Erklärung, die er da letzten Endes abgegeben hat. Nee, ich meine, das habe ich dir ja schon mal versucht nahezulegen, dass Habeck im Prinzip in diesem Wahlkampf, wo alle sich gegenseitig ins Gesicht springen, halt versucht, den Vernünftigen zu geben, der sagt, hier Leute, das funktioniert doch so nicht, komm. Also jetzt hier.
Also ich nutze die eine Minute am Ende, das Schlussstatement, was ich mir vorher überlegt habe, nutze ich dafür, um von meinen Kindern und Kindeskindern und Enkelkindern zu quatschen und zu sagen, jetzt nehmen wir uns alle mal wieder in Arm, es muss ja irgendwie weitergehen. Das ist die Kernbotschaft. Ich bitte dich.
Ja, ich hätte mir halt gewünscht, aber gut, was ich mir wünsche, dass er halt ganz krass auf Klima, halt auf das Thema Klima geht, das ja viel zu selten vorkommt in diesem Wahlkampf. Der ist im Prinzip nicht existent. Das Thema ist nicht existent.
Und vor allen Dingen an der Stelle auch mal grüne Position einfach auch nochmal einmauert.
Das
und
meine sagt, ich.
Und an dieser Stelle die ganz klare Ansage an Markus Söder, wenn du mit uns regieren willst oder die Union mit uns regieren möchte, dann wird's richtig bei dir Windräder geben.
Ja.
Da werden wir dir die kompletten Berg mit Windrädern zuzementieren. Weil das ist die Zukunft. Und da kannst du noch so lange, wie du willst, von irgendwelchen anderen Sachen quatschen. So sieht die Zukunft aus und entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Aber doch nicht über Enkelkinder und jetzt müssen wir uns in den Arm nehmen. Also ich fand das schwer enttäuschend.
Ich gebe dir ganz recht. Ehrlich. Also da hätte ich mir auch mehr grüne Punkte einfach da gewünscht. Er zieht es halt letzten Endes durch, was sie sich überlegt haben. Da kommen wir ja später noch zu. Es passt einfach alles komplett in diese Wahlkampfstrategie. Ich pack das mal in Anführungszeichen der Grünen. Aber da sind sie ja nicht die Einzigen, die irgendwie an einem Konzept festhalten, das nicht wirklich durchdacht und wirklich gut ist.
So, und jetzt hören wir uns Olaf Scholz an.
Von nicht gut zu Olaf Scholz, gut.
Meine Damen und Herren, am 23. Februar können Sie entscheiden, wie die nächste Regierung geführt wird. Ich glaube, die Sendung hat gezeigt, am besten wieder die SPD und der amtierende Bundeskanzler, der eine Runde weiterkommt. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um die Sicherheit Europas. Das können wir nur gewährleisten, indem wir dafür sorgen, dass wir genügend Finanzmittel haben und die aufbringen, ohne bei Renten, bei Gesundheit, bei Pflege, bei Straßen und Infrastruktur zu kürzen. Wir müssen einen Made-in-Germany-Bonus auf den Weg bringen, um Investitionen in Deutschland voranzubringen. Und wir müssen auf alle Fälle sicherstellen, dass das Land zusammenhält. Mit einem besseren Mindestlohn, mit Steuerentlastung für die große Mehrheit der Bevölkerung und mit einem gerechteren Steuersystem, das diejenigen, die sehr viel verdienen, etwas mehr heranzieht. Und wie ich gesagt habe und sehr klar, einem stabilen Rentenniveau, das es nur mit der SPD gibt.
Nee. Das ist unfair. Also ich bin ja nun wirklich kein Olaf Scholz-Fan. Und ich weiß ja, was du meinst. Es ist jetzt nicht, also...
Da war er wieder.
Aber er sagt doch wenigstens mal was Konkretes. Er spricht doch wenigstens mal was an. Und er sagt vor allen Dingen auch mit mir als Kanzler, ich will. Und das ist nur wirklich derjenige mit der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit aus der kompletten Runde, der in ein paar Wochen überhaupt keine Rolle mehr in diesem Land spielen wird.
Ja. Mitreißend war es dennoch nicht, aber ich gebe dir recht, er hat tatsächlich die Punkte gesetzt, die natürlich, das muss man auch wieder sagen, jemanden, der jetzt ein paar Shows schon gesehen hat mit ihm, nicht mehr wirklich überraschen. Also waren ja nichts.
Ja, ja, aber es waren wenigstens mal die SPD-Kernpunkte, ja, ja. Auch wenn wir sie nicht gut finden und sagen, jetzt quatscht er, jetzt schleimt er wieder die Rentner an. Aber er sagt's doch dann wenigstens.
Ja, du hast ja recht.
Er versteckt sich nicht mit seinen Inhalten. Die kann man scheiße finden, man kann ihn scheiße finden, aber es war jetzt der Erste, der wirklich mal gesagt hat, was passiert und wie er macht und warum er macht und woher er kommt. Und das finde ich dann schon einen krassen Unterschied zu Robert Habeck und von Alice Weidel gar nicht gesprochen. So, und jetzt kommen wir zu King of Kotelett. Friedrich Merz, seine Minute.
Ja, meine Damen und Herren, Sie haben heute Abend eine spannende Diskussion, eine notwendige Diskussion um die politischen Themen unseres Landes gesehen. Wir führen einen harten und engagierten Wahlkampf, aber es gibt nicht nur den 23. Februar, es gibt auch den 24. Februar und dann müssen wir die Probleme unseres Landes wirklich lösen. Zu diesen Problemen zählt die ungeregelte Migration. Zu diesen Problemen zählt auch die Wirtschaftsschwäche unseres Landes, in den letzten 3 Jahren in die Rezession gerutscht. Das haben wir nicht nötig, das können wir besser. Wir haben ein richtig gutes Programm für Deutschland. Ich möchte eine Regierung führen, die aufhört zu streiten. Eine Regierung führen, die sich in Europa wieder engagiert, die dafür sorgt, dass Deutschlands Stimme in Europa wieder gehört wird. Und das geht nur, wenn wir hier wirtschaftlich stark sind, wenn wir rauskommen aus dieser Schwäche unserer Volkswirtschaft, wenn junge Unternehmen wieder eine Zukunft haben, wenn wir bessere Bildungspolitik machen, wenn wir dafür sorgen, dass unser Land auch wirklich wieder eine bessere Stimmung hat. Dafür stehe ich und dafür setze ich mich mit aller Kraft ein. Und ein Wort zum Schluss: mit der AfD ganz sicher nicht, wenn Sie den Wechsel wollen. Dann geht das nur mit der Union.
2 Punkte. Zum einen hat er ganz offensichtlich die Gefahr erkannt, dass es konservative Wähler gibt, die sagen, bei den Machtoptionen, die Merz hat, wähle ich lieber die AfD. Das hat er erkannt. Und am Anfang war es ein wunderschönes Kompliment an Robert Habeck. Ja, am 23. nach, dann danach müssen wir alle mal runterkommen, jetzt ist Wahlkampf. Also das war ja fast sprachidentisch zu dem, was Habeck vorher gesagt hat.
Ja, aber da kannst du doch sagen, das war doch so unausgesprochen dann eine Einigkeit zwischen Habeck und Merz, die man vielleicht als größte Überraschung aus diesem Quadriell mitnehmen muss.
Und das fand ich das Spannendste an diesem ganzen Abend, war der Moment, als das Duell vorbei war. Und die Kameras aber immer noch im Raum liefen und die Kollegen vor Ort wahrscheinlich schon dachten, sie sind nicht mehr im Bild, weil Olaf Scholz stand wie ein Zentner zu viel Kohle einfach blöd im Raum rum und keiner wollte so richtig mit ihm und er hatte auch die Hände in den Taschen und so. Und Habeck und Merz haben sich sofort miteinander unterhalten und sind auch mehr oder weniger sofort gemeinsam aus dem Studio rausgegangen, während sie sich unterhalten haben. Und mehr, also die 120 Minuten davor hätte ich mir ja nicht sparen können, weil mehr als dieses Bild, Olaf Scholz so ein bisschen fehl am Platze im Studio, Alice Weil, die sich schnell nochmal die Hände desinfiziert und Robert Habeck und Friedrich Merz, die gemeinsam rausmarschieren, das war das Bild des Tages.
Ja, ja, und vor allem, was auch wieder durchgeschimmert ist, das ist ja auch bei Merz im Sprachgebrauch mittlerweile angekommen, dass er immer von Stimmung spricht. Der spricht ja mehr von Stimmung als so ein Sänger auf dem Oktoberfest. Stimmung, Freunde!
Und ich kann dir aber auch sagen, warum der von Stimmung spricht. Weil er ganz genau weiß, dass er die Zahlen nicht ändern wird.
Genau, nur die Psychologie.
Er kann nur die Psychologie ändern. Er kann dafür sorgen, dass sie alle sagen, hör mal, jetzt läuft aber wieder richtig gut. Damit ist aber noch nicht ein neuer Arbeitsplatz geschafft. Da sind die Energiepreise auch noch nicht 5 Cent bei gesunken. Außer, dass alle sagen, wow, der Merz ist da, jetzt wird richtig gut. So, das ist die Herangehensweise. Aber ganz ehrlich, das allerbeste Schlussstatement. Mhm. Das allerbeste Schlussstatement dieses Wahlkampfs, dieses Quadriells, das kam von einem, der gar nicht zur Wahl steht, von Günther Jauch. Wir hören mal seine 30 Sekunden.
Bildung kam sicherlich zu kurz, Pflege kam zu kurz, Energie, Klima, da hat Herr Habeck auch recht, aber es ist eine Live-Sendung, es waren 4 Vertreter der politischen Parteien und nicht bloß 2. Da kriegt das dann seine ganz eigene Dynamik.
Zitatort. Die Wünsche unserer Hörerinnen und Hörer sind uns natürlich Befehl. So hat ein Feedback uns erreicht beim letzten Mal, dass wir uns doch wieder ein bisschen mehr mit den Wahlplakaten auseinandersetzen sollen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, wieso jetzt erst? Ich finde, es ist jetzt eigentlich ganz geil, wenn wir mal gucken, wo der Wahlkampf schon so fortgeschritten ist. Wie passt das, was die Parteien so gemacht und gesagt haben, zu dem, was auf den Plakaten drauf steht?
Ja. Das ist eine wunderschöne Formulierung für, wir hatten vorher keine Zeit.
Ja, oder wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, mich mit den Wahlplakaten zu beschäftigen.
Aber es ist eine super Idee.
Ja, und jetzt einfach mal gucken, so rückblickend, passte das alles irgendwie so zusammen. Wir fangen nochmal an, jetzt kommen wir doch nochmal mit der FDP um die Ecke. Du hast ja gesagt, mit Lindner ist nicht mehr, aber sie gehören ja irgendwie noch zumindest dazu zum Reigen derer, die da jetzt gerade im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Und da haben wir zum Beispiel den Klassiker der Plakate.
Vater Staat ist nicht dein Erziehungsberechtigter.
Ja, das plakatieren sie massiv. Natürlich mit dem Close-up in Schwarz-Weiß von GQ, Krawattenmann des Jahres, Christian Lindner. Philipp, was soll dieser Spruch jetzt irgendwie, was soll der untermauern?
Naja, das sind die Sprüche, die in dieser dauerintellektuellen Bewusstlosigkeit.
Die dauerintellektuelle Bewusstlosigkeit. Schöner Titel für die Folge.
Das sind die Sprüche, die in der Dauerbewusstlosigkeit dieser intellektuellen Randerscheinungen eben entstehen. Also das ist ja genauso wie Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung. Letztendlich ist es alles sehr, sehr nah an Christian Lindner, denn es sind Sprüche und er ist ein Sprücheklopfer. Insofern passt es ja auch ein bisschen.
Ja, aber es ist so, vorweg, wir spoilern ein bisschen. Wenn ihr noch keine Wahlentscheidung getroffen habt, werden euch die Wahlplakate
wählt
nicht...
Wählt die FDP. Es ist Tobis höchstpersönlicher privater Wunsch. Wählen Sie die FDP.
Bitte streichen Sie das, was Sie eben gerade gehört haben. Nein, wenn ihr noch keine Wahlentscheidung getroffen habt, werden euch die Wahlplakate definitiv nicht zu einer Wahlentscheidung helfen.
Das
kann ich schon mal spoilern. Ja, nee, ganz ehrlich. Hier zum Beispiel FDP habe ich noch einen Spruch, den ich einfach nicht verstehe. Also ich habe drüber nachgedacht, ich glaube irgendwo zu ahnen, was sie damit sagen wollen, nur es ist so unklar, dass wir drüber reden müssen.
Alles geben, auch für deinen Job.
So, und da kommt es ja auf die Betonung an. Eine Betonung ist ja auf dem Plakat nicht hörbar. Heißt es, alles geben, auch für deinen Job? Heißt es, alles geben, auch für deinen Job? Heißt es, alles geben, auch für deinen Job? Wie ist es gemeint?
Ja, und das ist natürlich klar, dass du als jemand, der nicht wirklich arbeitet, dass du überhaupt keinen Bezug zu diesem Wort und zu diesem Thema alles geben für den Job, ja? So ein Künstler, der abends irgendwie 2 Stündchen auf der Bühne ein bisschen Liedchen singt und ein bisschen Geschichten erzählt, dass du diesen inneren Drang für deinen Job wirklich alles zu geben, dass du das nicht kennst, das habe ich mir gedacht.
Also entschuldige mal, wenn ich lasse mich hier regelmäßig von dir als FDP-Wähler diffamieren, wenn das nicht alles von seiner Seele weggeben ist, nur für das Gaudium und Unterhaltung unserer Hörerinnen und Hörer, das ist doch Hingabe. Ja, aber
es war natürlich Satire, aber auch die erkennst du ja nicht mehr, wenn du davor stehst. Nein, du hast natürlich recht. Also, es ist alles geben für deinen Job. Sie meinst natürlich auf allen 3 Ebenen. Das eine ist die Aufforderung auch oder die Botschaft in die Wählerschaft rein, dass man sagt, die Leute müssen wieder richtig arbeiten. Die Leute müssen mal wieder alles für ihren Job geben.
Kriegt man den Arsch hoch.
Das war ja auch der Vorwurf. Genau, ja. Wir haben ja über die Überstunden gesprochen, all das steckt da drin. Das andere ist eben auch alles geben für deinen Job. Bedeutet, die FDP wird alles dafür tun, dass dein Job erhalten bleibt.
Mhm.
So, und was war deine letzte Variante noch? Was war deine letzte Betonung?
Ja, lass mich überlegen. Alles geben für deinen Job.
Ja, okay. Also das ist die mündlich gesprochene Kündigung gewesen. Weil die wird's öfters geben, wenn die FDP wieder in der Regierung ist. Dann werden viele Leute hören den Satz, ich habe wirklich alles gegeben für deinen Job. Tut uns leid. Ist auch ohne Unterschrift gültig.
Also können wir festhalten, jetzt positiv formuliert, dass die FDP uns im Gegensatz zu anderen Rätsel aufgibt und uns nicht jetzt so mit einfachen Slogans da stehen lässt, sondern zum Mitdenken anregt. Sagt, wir haben ja einen Slogan, der lässt sich aber vieldeutig auslegen, macht mal. Das ist ja auch wieder schön.
Das ist absolut das Positivste, was man aus diesem geistigen Kartoffelstampf rausholen kann.
So, und jetzt haben wir noch das BSW. Das BSW mittlerweile ja nicht mehr nur Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern mit vollem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit.
So,
damit es nicht mehr so ganz sperrig ist.
Ja.
Und die werben natürlich, Zweitstimme ist Sarah Stimme. Und Sarah ist auch zu sehen auf allen Plakaten und sagt vermeintlich, weil das steht auf dem Plakat drauf, sowas hier.
Unser Land wünscht sich Frieden, aber die alten Parteien sind taub.
Ja, das ist etwas, was mir anspricht. Das sind einfach zwei Sätze, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist super. Das ist für mich die effektivste Form der Wahlwerbung. Du packst, da können wir eigentlich mal ein Spiel drauf machen. Zwei Sätze auf ein Plakat packen, die nichts miteinander zu tun. Können wir es bitte noch einmal hören?
Ja, vor allem, die haben wahrscheinlich auf dem Tisch alle so einzelne Sätze in so Schnipseln gelegt, haben das durchgemischt und haben dann einfach so zwei zusammengepackt.
Unser Land wünscht sich Frieden, aber die alten Parteien sind taub.
Ja, natürlich.
Ja, es kommt aber, ne, aber du, das ist ja nicht das Einzige, es kommt ja noch das hier.
Unser Land verdient mehr Gerechtigkeit, aber die alten Parteien haben versagt.
Das kannst du auch eigentlich wunderbar austauschen mit allem. Ja,
das könnte, man müsste mal gucken, kann man diese vier Sätze nicht bunt mit, aber die alten Parteien haben versagt, aber die alten Parteien sind taub. Auch diese beiden, also man könnte die auch untereinander schönen.
Ja.
Die meisten Menschen in diesem Land wollen Frieden, aber die alten Parteien haben versagt. Das passt alles durcheinander durch.
Oder das Volk wünscht sich Gerechtigkeit, aber die alten Tauben sind in der Partei.
Ja.
Das Fleisch ist willig, aber die Parteien sind alt.
Ja.
Das sind doch schon mal wunderbare Ideen.
Das Fleisch ist willig, aber Oskar ist alt. Das wäre auch noch eine Variante.
Geben wir gerne mit. Den BSW könnt ihr ohne Copyright einfach dann demnächst auf die Plakate drucken. Dann kommen die Linken. Die Linken sind so ein bisschen die Stand-Up-Comedians unter den werbenden Parteien.
Jetzt mach mir nicht die Heidi Reichenegg runter. Hör mal, das ist gerade der große Star im Internet. Heidi Reichenegg.
Ich wollte damit gar nichts. Es ging mir rein um die Plakatkampagne.
Ich höre da schon wieder diese neoliberale scharfe Unterton kommt da durch.
Ich habe das wertfrei formuliert, einfach nur, weil die Stilistik halt eine andere ist. Und man muss ja an der Stelle mal erwähnen, die Linken haben natürlich im Gegensatz zur FDP tatsächlich einen, ja, kann man sagen, dass sie sind ja auferstanden, wie der Phönix aus der Asche, jetzt irgendwie bei 7% oder was in der ein oder anderen Umfrage und waren auch unter 4. Ja, hier, Lindner.
Also bei den Silberlocken muss man sagen, da ist quasi die Asche aus der Urne wieder auferstanden.
Ja, du meinst bei ACGZ, wie ich sie immer wieder scherzhaft nenne. Okay, also hier haben wir ein linken Plakat.
Alle wollen regieren, wir wollen verändern.
Ja, das ist doch eine Pointe drin. Ja, also hier, da, die alle wollen regieren, wir wollen verändern. Tusch.
Ja, da ist. Ja, jetzt kann man an der Stelle aber sagen, wenn man verändern will, sollte man regieren.
Ja, gut, aber da bist du ja schon wieder bei der Logik. Du wieder mit deiner Logik. Ja. Das ist unfassbar. Ja, hier haben wir noch eins von den Linken.
Ist dein Einkauf zu teuer? Macht ein Konzern Kasse.
Tja.
Ja, das ist aber, also, ist dein Einkauf zu teuer? Musst du zu Penny gehen? Das wäre die richtige Antwort.
Dann geh doch zu Netto.
Dann geh doch zu Netto, ja.
Ja.
Ist dein Einkauf zu teuer, macht ein Konzern. Das ist natürlich, muss man an der Stelle sagen, auch extrem abgeflacht. Also, weil ist ja schon auch, also.
Aber lieber Philipp, sind wir nicht zu hart mit den Plakatsprüchen allgemein, ob das jetzt FDP, BSW oder Linke ist?
Nein.
Nein?
Nein.
Was ist möglich auf Plakaten?
Wer Dummheit auf Plakate druckt, der muss damit rechnen, dass er dafür mit dem Ring durch die Manege gezogen wird. Also, wer diesen Schwachsinn so dermaßen in die Öffentlichkeit knallt, der muss damit rechnen, dass man sie ernst nimmt. Also, sie wollen doch auch ernst genommen werden.
Ja.
Auf der einen Seite wollen sie ernst genommen werden und wollen irgendwie was und auf der anderen Seite drucken sie Dinger, wo ich denke, Das reicht ja nicht mal für eine Abschlussfeier beim Abiball.
Also ich bin ja immer schon mal froh, wenn ich spüren kann, welche Partei da gerade mit welchem Slogan wirbt. Also wenn ich verstehe, ich höre den Slogan, wer ist das? Aber wenn ich jetzt zum 50. Mal lese mit uns gibt's eine sichere Rente, da kann ich dir ja mittlerweile gar nicht mehr sagen, von wem das jetzt kommt. Und das wird tatsächlich immer noch auf Plakate gedruckt. Kommen wir später noch zu. Jetzt kommen wir aber erstmal.
Aber ich habe gerade leider auch an der Stelle den allergrößten Schwachsinn erzählt, weil ich habe gesagt, das ist eine Abschlussfeier beim Abiball. Was ist denn eine Abschlussfeier beim Abiball?
Der Abiball ist ja die Abschlussfeier.
Ja, eben. Ja. Das ist, ich habe inhaltlich bin ich inzwischen auch so ein bisschen bei Lindner angekommen.
Ja, da siehst du mal, du könntest so Plakate mittlerweile mitgestalten. Was du aber sicherlich nicht kannst, ist die intellektuellen Höhen anzustreben, die die Grünen bei ihren Plakaten dort anstreben, weil da ist nämlich Reduktion der Schlüssel und so haben wir mit, man kann fast sagen, politischen Haikus zu tun.
Zuversicht, ein Mensch, ein Wort.
Lach mal nicht.
Zusammen.
Moment, das zusammen kommt jetzt. Das kommt jetzt. Achtung.
Zusammen. Ein Mensch. Ein Wort.
Ja, du, aber ich, an der Stelle ist es von den Grünen ja auch konsequent. Wer sich so weit von seinen eigenen Inhalten entfernt hat, das ist ja dann wenigstens durchgezogen.
Ja, deswegen sage ich das, was Habeck beim RTL erzählt hat, passt ja absolut zu dieser Wahlkampfstrategie, sich so ein bisschen ins Verkopfte zu flüchten. Was natürlich, wo sich alle eher Richtung Arsch, hast du ja vorhin festgestellt, bewegen, dann auch nicht schlecht ist, dass so in zwei Richtungen des Körpers operiert wird. Also die Grünen Richtung Kopf, verkopft, und die anderen Richtung Bauch und Hintern. Ja, das ist das Gegengewicht, was die Grünen setzen wollen.
Kann ich das letzte nochmal hören?
Ja, klar.
Zusammen. Ein Mensch. Ein Wort.
Ja, ich bin ehrlich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann spüre ich schon.
Ja, ja. Ja, ja.
Also da, ich merke da doch schon, dass ich spüre da so eine Tiefe, die ich noch nicht wirklich zuordnen kann.
Weißt du, was fehlt? Ja? Es fehlt so ein Klangschalengeräusch danach. Ja? Dass man so hören würde.
Zusammen. Ein Mensch. Ein Wort.
Und dann sickert das vielleicht ein bisschen
besser.
Ja,
oder vielleicht auch so ein elektrisches Brisseln im Hirn. Ja, das ist wenn irgendwo wieder so eine Synapse durchschmort.
Ja.
Wenn wieder eine Verbindung unwiderruflich zerstört worden ist.
Also ja. Wenn die Synapsen zu sehr geschmolzen sind, dann kommt man mit SPD-Plakaten auf jeden Fall trotzdem noch klar. Hier haben wir zum Beispiel eins.
Mehr für dich. Besser für Deutschland.
Das könnte auch Netto sein.
Ja, absolut. Das ist der Discounter um die Ecke.
Ja.
Ja. Oder
das
hier.
Könnte eine Rewe-Werbung sein.
Oder jeder ist, wovon ich gesprochen habe eben.
Mit Sicherheit stabile Renten.
So. Ja, gut, aber das ist der Klassiker.
Ja, aber das ist der Klassiker. Das plakatieren sie doch mittlerweile alle. Und weißt du warum? Weil die natürlich wissen, wie die Demografie aussieht. Weil die wissen, wie viele Menschen jenseits der 60 zur Wahlurne schreiten. Ja.
Ich würde da nicht mehr von Schreiten sprechen, aber ja.
Ja, und dann lass uns jetzt nahtlos direkt das müssen wir nicht jetzt überstrapazieren. Jetzt haben wir hier die AfD mit dem hier.
Zeit für Deutschland.
Ja.
Ach, mehr gar nicht.
Zeit für Deutschland, mehr ist es nicht.
Dass Sie jetzt Zeit für Deutschland haben im Sinne von, wir haben jetzt die Zeit, es komplett zu zerstören oder Zeit für, was meinen Sie mit Zeit für Deutschland?
Das wird ja nicht
mehr ausgeführt. Dass es jetzt die Zeit von Deutschland ist.
Ja, ich glaube, es soll dieses Trump'sche, jetzt konzentrieren wir uns auf uns. Das soll irgendwie da ein bisschen rüberkommen, ja. Also, dass man jetzt, aber du hast recht. Auch das ist, je nachdem, wie man es betont und denkt, in verschiedene Richtungen interpretierbar. Anders als das hier. Es ist ein Slogan von der AfD.
Endlich wieder sagen dürfen, was man will.
Ja. Und das haben sie im Wahlkampf ja tatsächlich praktiziert.
Da muss man sagen, da versucht die AfD auch ein bisschen Humor in die Debatte zu bringen. Also endlich wieder sagen dürfen, also ich meine, mit welchen Sprüchen die schon vor Gericht standen und immer noch durch die Gegend rennen, muss man wirklich sagen, großartig. Yeah. Aber es ist ja auch, sie sprechen ja auch so gerne von sich selber als Andersdenkende, finde ich ja auch so eine ganz faszinierende Bezeichnung. Leute, die sich selber als Andersdenkend, ist für mich immer so, wo ich denke, wir sind alle anders denkend. Aber ja, ich kann es verstehen. Also ich kann aus AfD-Sicht kann ich diesen Spruch verstehen.
Ja, jetzt kommen wir zur CDU. Das ist dann auch das Letzte, was ich jetzt mit dir anhand von Plakatsprüchen besprechen möchte. Die haben das hier zum Beispiel.
Für ein Land, auf das wir wieder stolz sein können.
Ja. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, schwingt der Nationalstolz mit.
Ja, das sind so Sehnsüchte, die da bedient werden.
Aber jetzt, was ich mich an der Stelle immer frage, also der Kollege Habeck hat es ja mal ein bisschen krasser formuliert, aber kennst du so etwas, also ich bin ja nur Zweistaatler, aber kennst du so etwas wie, also ich mag die Niederlande, ich finde da ganz vieles toll. Aber ich habe noch nie irgendwie gedacht, ach, ich bin stolz auf die Niederlande oder auch stolz auf Deutschland. Also und zwar gar nicht aufgrund fehlenden Patriotismus oder so, weil ich bin ein Fan der Niederlande. Ich finde da sehr vieles gut. Ich fühle mich da heimisch und wohl. Aber warum steckt das Stolzding da irgendwie immer? Also warum ist man stolz auf ein Land?
Ja, ich habe das auch noch nie kausal irgendwie auf eine Kette gekriegt, wie man jetzt auf, wie du schon sagst, man kann ein Land mögen, man kann auch Dinge kritisieren, man kann sich Heimat, ja, man fühlt sich wohl. Ich bin Mainzer, ich komme aus Mainz, ich fühle mich wohl, wo ich hier wohne, ich mag das. Also das ist vermutlich maximal so ein augenzwinkernder Lokalpatriotismus. Aber sozusagen, ich bin stolz. Das habe ich kausal nie so richtig für mich hinbekommen. Nicht zuletzt deswegen auch, weil es ja erstmal kein Verdienst ist, wenn man in irgendeinem Land geboren ist. Also ist irgendwie nichts, was mich anspricht. Aber offenbar gibt es Bedarf. Sonst würde die Union das ja nicht so großflächig plakatieren.
Ja, wobei ich glaube, dass sie eher tatsächlich auch nochmal versuchen, das Nationalistische anzusprechen. Ja. Also Leute, die so ein bisschen, ja, einfach einen stärkeren konservativen Wert zu etablieren.
Das meinst du, das ist wieder so die Antwort auf die AfD, die versucht bei der Union-Wähler und Wählerinnen und Wähler abzujagen, dass die Union da sozusagen versucht bei AfD so ein bisschen die Angel auszuwerfen. Ja, und ich glaube, auch der Spruch, den ich jetzt noch mitgebracht habe, das ist so etwas, was Merz auch im Wahlkampf tatsächlich immer wieder zu verstehen gegeben hat. Also hier muss man sagen, ist die Plakatwerbung konsistent mit dem, was der Kandidat so ab und an erzählt hat.
Fleiß muss man wieder im Geldbeutel spüren.
Ja, alleine die Erwähnung des Geldbeutels, das ist ja schon so eine Sprache, wo jetzt der unter 20-Jährige vermutlich erstmal Geldbeutel bei Goethe verorten würde.
Aber sie sind wenigstens ehrlich, weil sie sprechen davon, dass man es wieder im Geldbeutel spüren muss.
Ja.
Und was ist das Einzige, was du wirklich im Geldbeutel spürst?
Kleingeld.
Kleingeld, richtig. Das heißt also, wenn man fleißig ist, wird es Kleingeld geben. Die großen Sprünge werden da sicher, also die großen Scheine werden da sicherlich nicht von möglich sein, sondern es wird Kleingeld geben. Insofern hat es ja auch eine gewisse, sagen wir mal, haushälterische Wahrheit.
Ja, da hast du recht. Jetzt möchte ich mit dir noch ganz schnell über ein paar Kleinparteien sprechen, weil man sich ja fragt, Mensch, wenn das alles für mich nichts ist, wenn in dem ganzen Angebot, was wir eben präsentiert haben, in der ganzen Auslage nichts für uns drin ist, kann ich zum Beispiel die Partei, die habe ich gefunden, die Dr. Ansei-Partei, nochmal jetzt hier vorheben. Wer davon noch nichts gehört hat, ich lese kurz vor, was auf der Webseite steht. Der revolutionäre Tech-Unternehmer und Bürgerrechtler Dr. Yur Chan Ansei setzt seine Vision als Volksheld und Top-Unternehmer nun auch als Partei fürs Volk um. Achtung, jetzt kommt's. Die Dr. Ansei-Partei ist radikal, aber nicht links oder rechts, sondern geradeaus. Und wenn du jetzt denkst, was soll das, so eine Partei, die wählt doch keiner. Moment, die haben auf ihrer eigenen Website eine Umfrage gestartet und auf der eigenen Webseite, wo sie diese Umfrage gestartet haben, geben 49% an, dass sie die Ansei-Partei wählen würden. Jetzt kommst du, das ist doch fast die absolute Mehrheit.
Ja, absolut, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die 95% vom Lindner. Ich sag mal, wenn es nicht mal auf der eigenen Homepage für eine stabile Mehrheit reicht, dann würde ich mir das ganze Ding doch nochmal überlegen.
Ja, und das, wo die wirklich tolle Forderungen haben, weil natürlich fragt ihr da draußen jetzt, was sind die Inhalte? Die fordern unter anderem, dass das Wahlalter auf 0 Jahre herabgesetzt wird.
Endlich, dass Philipp Amthor auch mitwählen kann.
Und sie wollen, Achtung, sich die Covid-Kosten von China zurückholen.
So, und das ist doch mal eine progressive Forderung, ja. Und dann verlangen wir von denen auch noch lebenslangen Vorrat an Glückskeksen.
Ja, das wäre noch ein Angebot. Und es gibt noch die Partei Menschliche Welt. Die wurde 2013 vom Yoga-Mönch Dada Matuvidyananda gegründet, der mit bürgerlichem Namen Michael Moritz heißt.
Ja, natürlich.
Und ihr Motto ist, innerer Frieden durch Meditation.
Also, ja, aber ganz ehrlich, ja, wenn du 20 Mal Dada Madhuvidyananda gesagt hast, dann bist du im inneren Frieden, weil dann ist dein Sprachzentrum kaputt. Ja.
Also soll nochmal einer sagen, wir hätten keine Vorschläge gemacht, aber jetzt um nochmal zum Ernst am Schluss der Lage zurückzukehren. Wir haben viele Zuschriften bekommen, tatsächlich viele, wo Menschen uns geschrieben haben, hey, wir hören das immer, was ihr da so erzählt und trotzdem und wir informieren uns und wir lesen Zeitungen und wir lesen, wir schauen uns Talkshows an, wir wissen nicht, wen wir wählen sollen. Und deswegen, wir wollen natürlich jetzt nicht so richtig eine Wahlempfehlung aussprechen, aber ich möchte mit dir, lieber Philipp, jetzt mal einen Internettrend in politischer Art und Weise nutzen, und zwar die Entweder-Oder-Frage. Also ich gebe dir jetzt immer zwei Optionen und du musst sagen, entweder die eine oder die andere. Und wenn ich ja,
Entschuldigung, das ist doch jetzt das Gleiche, was die bei RTL mit Dschungelcamp oder Opposition gemacht haben.
Ja, weil wir brauchen ein bisschen...
Genau das willst du jetzt mit mir hier beim RTL für Podcast wiederholen.
Das ist genau das. Wir müssen auch ein bisschen mainstreamiger werden jetzt hier an der Stelle. Also ich gebe dir jetzt verschiedene Alternativen und du sagst, was das für dich dann in dem Falle, wenn du nur diese beiden Optionen hättest, was es dann wäre. BSW oder AfD?
Ach, du hast doch nie alle Tassen im Schrank.
Wenn du nur die beiden Optionen hast, es geht ja noch weiter.
Dann würde ich mich erschießen.
Ja gut, das ist keine Option. BSW oder AfD?
Dann Mitglied in der AfD werden und den Laden von innen zerstören.
Okay, also und dann geht's weiter jetzt. AfD oder CDU?
Na, dann lieber das Original, AfD.
AfD oder SPD?
AfD oder SPD?
Ja.
Nicht CDU oder SPD?
Nee, deine Option bleibt jetzt stehen, so funktioniert das Spiel. Jetzt muss ich dir alles erklären. Diese Option, die letzte, die du genannt hast, bleibt und es kommt dann eine neue Frage hinzu.
Ah nee, dann möchte ich nochmal von vorne anfangen.
Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Also BSW oder AfD?
AfD, aus Überzeugung.
Gut, AfD oder CDU?
AfD, ich nehme das Original.
AfD oder SPD?
AfD, weil die haben mehr Prozente als SPD.
AfD oder die Grünen?
Entschuldigung mal, also wenn Diktatur, dann doch das Original, AfD.
AfD oder die Linke?
Dann die Linke.
Die Linke oder die Partei für Verjüngungsforschung?
Die Partei für Verjüngungsforschung, weil das ist die einzige Option, die ich noch habe.
Ja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, entlassen wir euch jetzt in die Wahlkabine.
Indem du mich hier öffentlich komplett zerstört hast und ich jetzt als AfD-Heini durch die Gegend renne oder was? Du FDP-Schranze! So, das war's mit grundlos guter Laune vor der Wahl. Ich habe die Schnauze voll, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da, überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann, denn das hilft uns. Und schickt uns auch gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und jetzt natürlich wieder meine bange Frage, lieber Philipp, hast du uns noch raus? Schmeißer mitgebracht.
Ja, ich habe noch mal zum Schluss einen FDPler mitgebracht. Oh. Aus dem Jahr 1994. Ein echter Klassiker, denn Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit und in dem Fall kann man direkt hören, was von den beiden Zuständen der Kollege hatte. Detlef Kleinert von der FDP 1994.
Wir haben ganz grundsätzlich.
Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen.
Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst. Aber... Aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden müssen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen sollten.
Das war die 20. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Man darf sich gern beim Wählen quälen, nur bitte keine Faschos wählen. Peace und aus.